Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, die dortige Kommunalpolitik und die gleich drei liebenswerten Ortsteile, Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute, das ist auch schon die 151. Sendung, für das Team von Großbären Inside wieder mal durch die Sendung führen. Wir haben den 29. September 2023. Der Herbst hat begonnen. Die Blätter werden sich jetzt kurzfristig wahrscheinlich verfärben. Und das ist so. Und bevor jemand hier Herbstdepressionen bekommt, kann er sich unseren kleinen Podcast anhören. Es war politisch eine, wie immer am Monatsende eine ambitionierte Woche. Es gab einen Ortsbeirat, es gab ein bisschen was aus den Ortsteilen insgesamt zu berichten, aber wir hatten auch eine Gemeindevertretersitzung, die lang war. Lang, weil wir immer häufiger an die Schlusszeiten 22 Uhr rankommen, das heißt 3 Stunden hintereinander. Und das Ärgerliche ist, dass das ein, ich will nicht sagen selbstgemachtes Problem der Gemeindevertretung ist. Es ist ein durch den Bürgermeister erzeugtes Problem, dass die Gemeindevertretung so lange sitzen muss. Warum? Dafür gibt es dann im Bericht. Aber eins kann ich schon vorneweg sagen. Wenn wir viele Fragen zu beantworten haben, Fragen, die alle schon vorher mal gestellt wurden, aber sie eben nicht beantwortet wurden, dann kommen die immer wieder in der Protokollkontrolle zum Vorschein. Und diese Fragen, die da zum Vorschein kommen, führen immer dazu, dass man dann sie in die nächste Sitzung wieder mitnimmt. Okay, ist leider so, ist nicht schön, aber das zerschleißt natürlich die Leute. Wir haben wieder Feedback bekommen. Insbesondere das Thema Fluglärm scheint wieder ein Thema zu werden. Ja, der Flughafen kommt langsam wieder an seine Kapazitäten, so wie er vor der Pandemie war. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch in der Urlaubszeit, auch im sogenannten Nachtflugbereich, etwas wieder mehr los. Das heißt ja nur, dass eigentlich keine Maschinen starten und landen dürfen. Nichtsdestotrotz finden natürlich Landungen, Starts auch statt. Aber das sind dann eben spezielle Maschinen bzw. mit speziellen Aufträgen. Rettungsflüge, Regierungsflüge, die Postmaschine. Diese alle fliegen nachts. Aber gut, wir bedanken uns jedenfalls für das Feedback. Auch, dass wir aufgefordert sind, das nochmal uns näher anzusehen. Das haben wir gerne getan. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch diesmal wieder einen Beitrag, der sich so aus der Gemeindevertretung raus entwickelt hat, nämlich um das Thema Beanstandung. Das nimmt jetzt inzwischen Form an, wo man dann schon denkt, okay, was ist das für ein Rechtsempfinden? Was habt ihr eigentlich für eine Auffassung von unserem, von dieser Dreiteilung, die wir in einer Demokratie haben, Exekutive, Legislative und Judikative, und diese drei Gewalten, die sollten sich schon gegenseitig überwachen und ergänzen. Und es ist dann merkwürdig, wenn die Exekutive, also der Bürgermeister, versucht, in dem Fall der Rechtsaufsicht des Landkreises am Zeug zu flicken. Ne? Die sind nicht, wie heißt das schön, sie sind nicht politisch gewählt, sie sind also dann neutral, sind dem Recht verpflichtet. Aber gut. Wenn ihr natürlich trotzdem weiterhin auch Feedback habt, dann freuen wir uns auch über jedes Feedback, was wir uns mit auf den Weg gibt. Gerne auch Vorschläge und Wünsche, gerne auch neue Ideen. Wie immer, unser Podcast lebt und atmet und wächst und blüht und gedeiht. Natürlich wächst er noch viel mehr, wenn ihr ihn natürlich auch bei euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Nachbarn verbreitet, dann freuen wir uns noch viel mehr. In diesem Sinne, jetzt erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Bum, 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 anderes Thema. Ui, wer fliegt denn da nachts? Diese Frage hat durchaus nach unserem letzten Podcast dann einige Menschen bewegt. So haben wir Nachfragen bekommen, wie läuft das da eigentlich am Flughafen BR Berlin-Brandenburg? Ja, das ist für die Anlieger, die im sogenannten Lärmschutzbereich sind, sicherlich nicht angenehm, aber es wird eben auch nachts geflogen, auch wenn dieser Flughafen in Anführungsstrichen ein sogenanntes Nachtflugverbot hat. Die Nachtflugsregelung am Flughafen Berlin-Brandenburg sieht wie folgt aus. Reguläre Linienflüge sind in einer Kernzeit zwischen 0 und 5 ausgeschlossen. Früher bestand bei Schönefeld ja kein Nachtflugverbot. Nichtsdestotrotz hat man sich dazu entschlossen, zwischen 0 und 5 eben darf dort kein zumindest regulärer Linienflug stattfinden. Und in der Zeit zwischen 5 und 6 und 23 bis 0 Uhr ist nur eine begrenzte Anzahl von Flugbewegungen zulässig. Ein sogenanntes An- und Abschwellen der Flughäufigkeit. Zwischen 23.30 und 0 Uhr und 5 und 5.30 Uhr dürfen grundsätzlich keine planmäßigen Flüge stattfinden. Das heißt, das ist ausgezeichneter Bereich nur für sogenannte Verspätungen oder Verfrühungen. Sicherlich müssen alle Flugzeuge dann bestimmte Lärmgrenzwerte einhalten. Das ist sogar so weit, dass es gestaffelt ist, je nach Lärmintensität kostet die Landung oder der Start mehr Geld oder eben weniger Geld. Leise Maschinen kosten weniger, starke Maschinen, laute Maschinen kosten eindeutig mehr. So hat man gehofft, dass man durch die Lärmentgelte das ein Stück weit regeln kann, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, wenn eine Maschine unterwegs ist, dass die dann im Endeffekt irgendwann nicht mehr landen darf. So hat man sich zum Beispiel mal angesehen, wie war das eigentlich in der Pandemie? Und wenn man sich das ansieht, dann ist es eigentlich eher erstaunlich, weil, wie gesagt, zwischen Dezember 2021 und August 2022, da hatten wir noch eine, ich sag mal, reduzierte Anzahl an Flugbewegungen. Gleichzeitig gab es in diesem Zeitraum insgesamt 9.747 Flugbewegungen. Okay, nachts zwischen 22 und 6 Uhr, also mehrere Tausend, fast 10.000 Flüge haben da stattgefunden. Da geht es dann hierbei um die sogenannten gewerblichen Linienflüge, aber eben auch Ambulanzflüge und Regierungsflüge. Denn die sind vom regulären geltenden Nachtflugverbot zwischen 0 und 5 ausgenommen. Allerdings, und das ist eher etwas ein Ärgernis, mehr als 1600 Maschinen sind in diesem Zeitraum gestartet oder haben zur Landung angesetzt, weit nach 22 Uhr. Und das ist zunehmend ein Ärgernis, weil eben diese Maschinen dann natürlich auch die Lärmhäufigkeit steigern lassen. Die Postmaschine geht im Regelfall so gegen 1:30 auf den Weg, startet und landet in Berlin. Also eine landet, eine startet. Das ist so ein Wechsel. Die Regierungsflieger halten sich, das lässt sich schwer vorhersagen, wann die ankommen. Aber wir hatten jetzt in den letzten Nächten häufig sogenannte Rettungsflüge. Das heißt, dort sind dann Schwerverletzte in die Heimat geflogen worden. Das ist natürlich, hat jetzt in der Urlaubszeit, die jetzt endet in der Urlaubszeit, aber das hat nicht umsonst natürlich zugenommen. Das wird jetzt im Winter wieder ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz gab es natürlich dann auch nachts relativ viele Flüge, die eben stattgefunden haben. Der am meisten stark betroffenste Ortsteil ist Diedersdorf. Da ist es wirklich massiv, nicht umsonst haben die auch Lärmschutzmaßnahmen bekommen. Da ist es dann wirklich so, dass Lärm gesundheitsgefährdend ist. Für Großbären merkt man eben nur, dass die Nachtruhe gestört wird. Das ist dann kein, ja, wie soll man sagen, es ist dann kein Lärm in dem Sinne, sondern es ist dann eben eine Beeinträchtigung. Also Lärm so, dass eben nicht irgendwie zusätzliche Maßnahmen getroffen werden müssen, damit man das eben dann ja ausschließen kann. Langfristig wird man sicherlich sehen müssen, dass wenn man sich überlegt, dass keine Maschine dann mehr landen darf und man wird das Nachtflugverbot wesentlich stärker, ich sag mal, überprüfen, da hat man dann ein Problem, dass nämlich rein theoretisch nicht so viele Flughäfen in der Nähe sind, wo man nachts starten und landen darf. Häufig wird da gesagt, ja, in Leipzig kann man starten und landen. Nee, gewerbliche Maschinen, ja, Frachtmaschinen dürfen das. Da gibt es kein Nachtflugverbot für Frachtmaschinen in Leipzig, aber es gibt ein Nachtflugverbot für Passagiermaschinen. Und genau da ist das Problem. Der nächste Flughafen, wenn Berlin nicht angeflogen werden darf, wäre dann Hannover. Okay, ist vielleicht für viele Fluggäste auch nicht gerade so schön. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es hat jetzt ein bisschen zugenommen. Ja, wahrscheinlich werden wir immer damit leben müssen, dass zumindest immer Regierungsflüge, immer Rettungsflüge und die Postmaschinen fliegen müssen. Aber das alles andere, was da geflogen werden wurde bisher, kann man eigentlich nur sagen, das ist dann eher etwas in der Organisation, dass der Flughafen dies zusammen mit seinen Airlines hinkriegen muss, dass eben zumindest die Zeit zwischen 0 und 5 eben eingehalten wird. So viel vielleicht mal dazu auf die vielen Fragen, warum es auf einmal nachts etwas lauter wird durch den Flughafen. Bum, 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 anderes Thema. Kinderfest, ein voller Erfolg. Wir hatten letztes Wochenende das Kinderfest. Nun stand das Kinderfest für die Gemeinde Großbären, das war das zweite, unter keinem guten Stern. Der Bürgermeister hatte einseitig das Kinderfest von der Verwaltung aus abgesagt. Und zwar schon im Februar, weil man wusste im Februar, dass man im September keine Zeit hat. Gut, merkwürdig, aber ist leider so gewesen. Also haben sich alle darüber beschwert, dass wir merkwürdigerweise Stadtradeln machen. Dafür war dann auf einmal Zeit, aber für die Kleinsten ein Kinderfest zu organisieren, das ging wohl nicht. Also hat sich der Veranstaltungsbeirat, in Anführungsstrichen ein großes Lob an die Damen und Herren des Veranstaltungsbeirats, ein Herz gefasst und haben gesagt, gut, dann organisieren wir es eben selber. Und so hat das Kinderfest am letzten Wochenende eben in der Wasserskianlage, also auf dem Gebiet der Wasserskianlage, stattgefunden. Es war, das kann man sicherlich sagen, Rückschau betrachtet, ein voller Erfolg. Es kamen viele, viele, viele Kinder und sie hatten auch sichtlich ihren Spaß. Es gab ganz viele Stände, an denen die Kinder etwas ausprobieren konnten, alles kostenfrei und dann gab es eben noch Preise. Ich als Sprecher habe auch geholfen. Ich war einer von 4 Gemeindevertretern, die vor Ort waren und zusätzlich noch einen Stand betreut haben. Ich habe Schubkarrenrennen gemacht und ich kann ja sicherlich hinterher sagen, dass die 4 Stunden, die wir vor Ort waren, waren so, dass ich dann schon auch am Ende des Tages wusste, was ich da getan habe. Meine Stimme hat etwas gelitten und ich war einfach erschöpft. Aber egal, für die Kinderaugen, für die freudestrahlenden Kinderaugen, tut man das sicherlich gerne. Ende vom Lied war, dass das ein großer Erfolg war. Es waren weit mehr Zuschauer da als gehofft. Es war so, dass viele schon relativ schnell der Stände in Anführungsstrichen ausverkauft waren. Also da gab es dann schon kaum noch Preise. Es war am Ende auch egal, ob es Preise gab oder nicht. Die Kinder hatten ihren Spaß und darum ging es. Und natürlich mussten auch viele Eltern mitmachen, ob sie wollten oder nicht. Weil wenn die Kinder, wir hatten extra kleine Kinderschubkarren zum Beispiel besorgt, dann mussten auch die Eltern mit Schubkarren mitfahren. Wir können sicherlich eins sagen, dass der Ort, wo das stattgefunden hat, dazu beigetragen hat, dass es ein großer Erfolg war. Besonderer Dank gilt hier natürlich auch an die Betreiber der Wasserskianlage, die sich da wirklich Mühe gegeben haben und alleine schon dadurch, dass sie die gesamte Fläche zur Verfügung gestellt haben. Der Veranstaltungsbeirat hat dann mit seinen Mitgliedern die Stände besetzt, hat dann, wie gesagt, noch ab und zu ein paar Helfer gebraucht, die dann auch mitgemacht haben. Und so haben wir da gestanden. Und das Wetter hat auch mitgespielt. Es hat nicht geregnet. Es war sicherlich ein großer Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß. Das schreit danach, dass es dann sicherlich auch nächstes Jahr wieder ein Kinderfest geben wird. Vielleicht wird dann auch der Bürgermeister sich erbarmen und dann auch wieder zumindest mit unterstützen. Weil natürlich sind diese Feste und diese Festivitäten von Menschen zu organisieren in ihrer Freizeit sehr zeitintensiv und sehr zeitaufwendig. Die haben das super gemacht. Wie gesagt, ganz dickes Kompliment und Lob geht an den Veranstaltungsbeirat. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich davon erwarten, dass eine Verwaltung gerade für die Kleinsten in unserer Gemeinde auch etwas tut. Es haben sich viele Vereine beteiligt. Auch da gilt besonderer Dank an den Vereinen, die da mitgemacht haben. Ich traue mich gar nicht, die Vereine aufzuzählen, weil ich bestimmt einen Verein vergesse. Also ich habe ein Stück Kuchen selber gegessen am Stand des Fördervereins der Ottfried-Preußler-Schule. Ich habe kurz zugeguckt bei Grün-Weiß Großbären. Ich habe kurz zugeguckt beim GHC. Immer wenn ich dann mal doch Pause kurz hatte, habe ich geguckt, was da alles so gibt. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen vergessen und die sind mir dann bestimmt böse, aber das ist leider so. So viel Zeit hatte man dann nicht. Ich musste dann immer wieder relativ schnell zu meinen Schubkarren und da Gas geben. Aber was man sagen kann, da zeigt sich wieder, wie stark ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde ist, wie gut das funktioniert, wie viel dort auch wirklich erfolgreich umgesetzt werden kann. Und das ist schon ein gutes Zeichen und mit diesem Zeichen hoffen wir dann auch, dass im nächsten Jahr auch das Kinderfest nochmal stattfindet. Bum, 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 anderes Thema. Tja, was ist denn eigentlich in unseren Ortsteilen los? In der letzten Woche war es für die Ortsteile durchaus überschaubar. Wir hatten zwar einen Ortsbeirat in Diedersdorf, da wurde dann wieder erneut die schlechte Grünlandpflege, der schlechte, also enorm schlechte Zustand des Friedhofs angeprangert. Und was inzwischen zunehmend ärgerlich ist, dass obwohl Diedersdorf die Ersten waren, die eine 520-Euro-Stelle ganz gern zur Verbesserung des Friedhofs und des Ortsbildes haben wollten, hat man natürlich erstmal die Stellen für Kleinbären und Heinersdorf ausgeschrieben. Tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber nichtsdestotrotz, die Stellen müssen jetzt irgendwann noch besetzt werden. Noch sind die beiden wohl nicht besetzt. Es sind eben, wie gesagt, 520-Euro-Jobber. Und da warten jetzt die Ortsteile, dass endlich diese Stellen besetzt sind, damit dann doch zumindest in den Ortsteilen ein wenig passiert. In Kleinbären gibt es ein kaputtes Spielgerät, wo man jetzt drauf die Verwaltung hingewiesen hat, dass sie dann doch bitte dieses Spielgerät sperren sollten, weil es eben wohl auch zu Verletzungen führen kann. Und dann muss eigentlich die Verwaltung sofort raus, obwohl das wohl schon einige Tage war und man auch die Verwaltung informiert hat. Hat man jetzt nochmal das bewusst nochmal angesprochen, damit dann auch eine Sperrung dieses Spielgeräts erfolgt, damit sich da eben dann keiner verletzt. In Heinersdorf gab es jetzt die ersten Informationen, die sind ja so ein bisschen in der Situation, dass ich natürlich, dieses wilde Parken an der Marloer Straße, an der Kreisstraße und die unklare Situation am Birkenhainer Motel und Birkenhain gehört ja zu Heinersdorf, dass das nach wie vor ein unheimlich großes Ärgernis ist. Und dieses Ärgernis, da gab es jetzt zumindest mal eine Rückantwort, dass man sagte, weil dann nämlich die Frage war, wie viele Personen dürfen denn eigentlich in Birkenhain sich aufhalten, für wie viele Menschen ist das genehmigt und dann, wer überprüft das? Überprüfen tut es im Regelfall das Ordnungsamt oder / der Baukontrolleur. des Landkreises. Nichtsdestotrotz ist das Motel in Birkenhain von Baugenehmigung von aus 1993 und 94 genehmigt. Und die Genehmigung umfasst, ich glaube, 54 Zimmer und eine Dienstwohnung sowie das andere Gebäude über 3 Wohneinheiten und 14 Hotelzimmer sowie einen Gastronomiebereich. Das sind so die reinen Eckdaten. Und jetzt kann man selber sagen, wenn in jedem Hotelzimmer, in jedem Gebäude, in jedem Zimmer dann eben 1 oder 2, maximal 2 sind, weil viel größer lassen die Zimmer eigentlich nicht zu, dann hat man auch ungefähr eine Anzahl. Natürlich wird die nicht erhoben. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass insbesondere die Nachbarn natürlich, was so Emissions- und Lärmschutz angeht, schon damit ein Problem haben, dass man da schon viel Bewegung drin hat. Und dass es Vermutungen gibt, dass dort nicht übernachtet wird, sondern gewohnt wird. Und das ist etwas, was dann einer Nutzungsänderung bedarf. Ein Hotelzimmer ist eben nur für einen kurzfristigen Aufenthalt und eben nicht für einen langfristigen Aufenthalt. Das beschäftigt gerade so ein bisschen Heinersdorf. Okay, jetzt müssen wir mal abwarten. Es soll demnächst einen Termin geben zwischen dem Landkreis und den verschiedenen Ordnungsbehörden, um vielleicht den Birkenhainern dann doch ein bisschen Linderung bei diesem lernintensiven und bei diesem Knotenpunkt an ihrem Ortsrand dann auch da zu unterstützen und zu helfen. In Diedersdorf, wie gesagt, gab es einen Ortsbeirat. Da gab es dann auch die üblichen Verdächtigen, was dort thematisch angesprochen worden ist. Man merkt durchaus, dass die Bürger zunehmend ungehalten werden, was die öffentliche Ordnung, Sauberkeit und einfach die Rückantworten von Seiten der Gemeindeverwaltung Großbeerns ausmachen. Wenn dann nämlich einige Fragen formuliert werden, indem man nachgefragt hat und es gibt keine oder nur wenig Antworten, dann ist das schon ärgerlich, weil einfach einige Fragen immer wiederkehren. So ist zum Beispiel in einer der Bushaltestellen jetzt inzwischen bereits ins dritte Jahr gehend eine der Scheiben kaputt. Jetzt hieß es immer, wir wissen gar nicht, wo die herkommen und wir können es nicht. Und da hat sich dann der Ortsbeirat Detlef Siegmann verdient gemacht, indem er einfach mal die Telefonnummer angerufen hat und ein bisschen rumtelefoniert hat. Und siehe da, innerhalb von kürzester Zeit hat er eine Firma aufgetan, die auch sowas hat. Aber wie immer ist das problematisch. Man gibt dann die Adresse weiter in der Hoffnung, dass dann irgendwann einer da auch eine Scheibe bestellt und einbauen lässt. Es ist nur ein kleines Thema, aber es ist so bezeichnend. Wir haben genauso gut seit über einem Jahr inzwischen ein kaputtes sogenanntes Tiergartengitter. Das ist so ein, es geht bis zum Mitte Schienbein, hätte ich gesagt, so ein Metallstreifen. Der ist am Kriegerdenkmal in Diedersdorf defekt. Da gibt es sogar eine Firma in der Gemeinde Großbeeren, nämlich in Kleinbeeren, die das reparieren kann. Das ist auch alles der Verwaltung bekannt, aber es wird eben nicht ausgelöst. Und dann wird es aus unterschiedlichen Gründen erzählt. Manchmal sagt man, wir haben eigentlich gar nichts dafür. Und dann hat man doch wieder was und dann hat man doch wieder nichts und doch wieder was. Das ist dahingehend ärgerlich. Interessant ist, dass gerade was so Diedersdorf nochmal angeht, gab es eine Information zur sogenannten energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Die hat irgendwann mal der Ortsbeirat ins Spiel gebracht, als es um energetische Sanierung von Gemeindegebäuden ging, hat man gesagt, du pass auf, wir haben hier ein Gebäude, das ist nicht mehr das jüngste, das ist knapp 100 Jahre alt, es hat aber zumindest Schallschutzfenster drin und demzufolge müsste die energetische Sanierung dann nur die Fassade betreffen und natürlich die sogenannte Heizung und Energietechnik. Und der Bürgermeister hatte irgendwann in einer Sitzung gesagt, wir sind da schon dran und wir haben da schon was gemacht. Und als man jetzt nachgefragt hat, gab es nur die Information, dass die alten Gasheizungen durch moderne Brennwertthermen ersetzt werden. Also alte Gasheizung raus und es gibt eine neue Gasheizung. So, der Einbau, man hat das sogar im Mai schon diesen Jahres dann sage und schreibe beauftragt. Allerdings hat es bisher keinen Einbau gegeben, weil ganz einfach es wohl Lieferengpässe geben soll. Und das ist immer etwas, wo man als Privatnutzer dann auch manchmal sich an den Kopf fasst und sagt, wie jetzt? Ja, es gibt Lieferengpässe. Das merken auch viele private Bauherren. Aber die privaten Bauherren gehen dann den Lieferanten so häufig, sprichwörtlich, auf die Nerven, bis dann eine Maßnahme umgesetzt wird. Das macht die öffentliche Verwaltung nicht. Man kriegt dann, sagt, ja, es verzögert sich und dann wartet man eben. Und wartet und wartet und wartet. Und wartet und wartet. Und immer ist noch nichts passiert. Also bis heute ist wohl noch nichts passiert. Man hat jedenfalls vor, sollte man das machen, dass man dann einen Energieberater benötigt, um den Detail zu klären, also Fachgutachten braucht. Und man würde dann im Jahr 2024 für das komplette Dorfgemeinschaftshaus Diedersdorf einfach mal 10.000 Euro einstellen. Ein Energieberater kostet weitaus weniger, weil das wissen vielleicht die, die sich gerade in letzter Zeit einen Energieberater geholt haben. Es mag es da unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte geben, aber warum man da 10.000 Euro einstellen möchte, gut, das bleibt wahrscheinlich dann immer das Geheimnis von dem, der diese Zahl genannt hat. Nichtsdestotrotz, eigentlich ist nicht wirklich was passiert, außer dass man auf eine erneute Brennwerttherme wartet. So viel vielleicht erstmal aus den drei Ortsteilen. Bum, 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 anderes Thema. Beanstandung, Beanstandung, Beanstandung. Normalerweise sind Beanstandungen ja ein Mittel, was ein Bürgermeister nutzt, wenn er Rechtszweifel hat, ob ein Beschluss rechtskonform ist, dann nutzt er sein sogenanntes Beanstandungsrecht. Wir haben schon mehrfach auch in diesem Podcast darüber berichtet, wie sowas normalerweise läuft. Hier nochmal zur Erinnerung. Eine Vertretung, eine Gemeindevertretung, eine Stadtverordnetenversammlung trifft einen Beschluss. Und wenn der Bürgermeister diesem Beschluss die Rechtmäßigkeit des Beschlusses anzweifelt, das muss nur so sein, dass er sagt, es ist nicht richtig, es reicht schon völlig aus, dann beanstandet er ihn den Beschluss. Dann muss dieser Beschluss in der darauffolgenden Sitzung erneut wiederholt werden, dann mit namentlicher Abstimmung. Und wenn erneut die Beschlusslage so ist, dass der Bürgermeister sagt, nee, die haben genauso abgestimmt wie vorher, obwohl ich Rechtsbedenken habe, dann beanstandet er erneut und dann geht der gesamte Fall zur Kommunalaufsicht, zur Rechtsaufsicht, die dann innerhalb von 3 Monaten muss dann die Verwaltung Unterlagen nachreichen, so dass die Rechtsaufsicht fallabschließend entscheiden kann, es ist so oder es ist so. Also, dass sie einfach sagen kann, jetzt gilt hier Folgendes. Ne? Das ist die Aufgabe der Rechtsaufsicht, dann die Entscheidung zu treffen, sind die Beanstandungsgründe des Bürgermeisters stichhaltig oder eben nicht. So ist es in normalen Gemeinden. Dann könnte man immer, weil das erfolgt auf dem Wege des Bescheides, also das heißt, die Gemeindevertretung oder der Bürgermeister kriegt einen Bescheid, in dem dann drin steht, wie die Rechtsaufsicht entschieden hat. Gegen diesen Bescheid kann man in Deutschland vom Verwaltungsgericht natürlich dann nochmal Klage erheben. Und dann entscheidet ein Gericht. Das geht dann auch, wenn Sie so wollen, vom normalen Verwaltungsgericht auf das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, also das Landesverwaltungsgericht, dann zum Bundesverwaltungsgericht. Und wenn man dann immer noch nicht zufrieden ist, könnte man ja immer noch mal verfassungsrechtliche Bedenken äußern. Also das geht über die kompletten Instanzen, dauert 10, 15 Jahre, egal. In der Regelfall ist es so, dass beim Verwaltungsgericht ja bereits eine erstinstanzliche Entscheidung getroffen ist und dann ist normalerweise auch Rechtsklarheit. Die Rechtsklarheit hat man auch schon, wenn die Rechtsaufsicht sagt, ja, so oder so ist es. So wäre es normal. Bei uns in Großbären ist es irgendwie anders. Der Bürgermeister hat in den letzten Jahren viele Beschlüsse der Gemeindevertretung ja rechtlich angezweifelt. Hat dann aber, das muss man leider wirklich so sagen, die Unterlagen nicht eingereicht. Dann passiert Folgendes, dass die Landrätin, das ist dann die Chefin der Kommunalaufsicht, irgendwann die Verwaltung angeschrieben hat und gesagt, hier, komm, ihr müsst mir bitte die Unterlagen bringen. Daraufhin hat der Bürgermeister die Unterlagen eingereicht, aber eben nicht vollständig. Also hat die Landrätin irgendwann nochmal darauf hingewirkt und hat gesagt, hier ist die Kommunalaufsicht, ihr habt immer noch nicht alle Unterlagen beigebracht. Daraufhin machte der Bürgermeister sehr pressewirksam, die Kommunalaufsicht arbeitet gegen ihn, die sind alle böse und die hätten alle Unterlagen und würden jetzt so tun, als ob sie sie nicht haben. Das hat die Kommunalaufsicht nie gesagt, dass sie nicht alle Unterlagen haben. Sie hat nur gesagt, dass sie sie nicht so haben wird, um eine Entscheidung zu treffen. Und da sind manche Entscheidungen bei, die sind jetzt über 2 Jahre alt. Da ist es dann schon, ja, ich will nicht sagen, dass es schon fast wurscht ist, was da draus ist, aber da sind so ein paar Dinge bei, wo man schon sagen kann, die haben sich rein theoretisch erledigt. Also der Bürgermeister hat dann pressewirksam ja erklärt, dass die Kommunalaufsicht, und der schreibt jetzt Briefe an die obere Kommunalaufsicht, das ist die, ist dann beim Innenministerium, und er möchte jetzt gegen die Landrätin vorgehen. Und er kann nicht verstehen, dass man sich mit denen nicht hinsetzt und mit denen mal verhandelt, was dann wirklich möglich und sachlich ist. Das führte jetzt dazu, dass die Kommunalaufsicht sich nochmal genötigt sah, Mitte September einen Brief zu schreiben, in dem sie fein säuberlich aufgelistet hat, dass die Gemeinde bitte alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der gefassten Beschlüsse beizubringen hat. Und dass man bezieht sich da auf die Schreiben, die ja auch schon über ein Jahr alt sind, weil der Sachstand steht so lange schon in der Schwebe. Man hat darauf hingewiesen, dass man damals ein Konglomerat, ein Konvolut an möglichen Dingen gezogen hat, aber es war nicht zu erkennen, zu welchem Bereich sie gehörten. Also hat man jetzt gesagt, wir brauchen zur Entscheidung vom zum Beispiel 15. März 2021 mit folgender Beschlussnummer brauchen wir bitte das E-Mail-Anschreiben, wir brauchen die Fraktionsanträge, wir brauchen den Beschlussvorschlag für den Beschluss zur Sitzung, die Beanstandung, die Tagesordnung, die offizielle Bekanntmachung, also ob die Sitzung auch rechtskonform stattgefunden hat, die Beschlussvorlage, die Niederschriften von den Sitzungen natürlich, das Amtsblatt der Veröffentlichung und natürlich dann auch das Gleiche dann für die erste Beanstandung und natürlich für die zweite Beanstandung. So läuft das normalerweise. Und dann hat man dahinter immer geschrieben, haben wir noch nicht, haben wir noch nicht, haben wir noch nicht. Ist nicht mit dem sogenannten Übergabevermerk uns zugereicht. Das hat man großartig aufgelistet und da kann man dann auch schon erkennen, da fehlt dann doch noch ein bisschen was. Der Bürgermeister hat sich jetzt darauf versteift, dass er unbedingt einen Rechtsanwalt beauftragen möchte, der dann mehrere tausend Euro kostet, der dann bitte die Kommunalaufsicht in einen Rechtsstreit verwickeln soll. Jetzt kann man dazu sicherlich Folgendes sagen. Eine Kommunalaufsicht ist in einem Rechtsstaat unpolitisch. Also da geht es nicht um Kooperation, sondern da geht es um das Rechtsempfinden des Bürgermeisters ist da eher etwas merkwürdig. Wenn man mit denen verhandeln möchte, dann wäre das so, als ob ein Angeklagter mit seinem Richter verhandeln möchte übers Strafmaß. Das gibt es immer in einem Rechtssystem wie unserem nicht. Sondern der Rechtsstaat sagt ganz klar, die Kommunalaufsicht muss entscheiden, wenn dir die Unterlagen vorliegen. Und du, lieber Bürgermeister, hast die Unterlagen beizubringen. Weil nämlich das Erste, was man macht, ist eine Prüfung, ob eine Verfristung stattgefunden hat, ob Formfehler drin sind etc. Also ob das der äußere Rahmen, wenn man so möchte, einer Beanstandung rechtskonform ist. Und dann guckt man sie sich überhaupt erst inhaltlich an. Ja, Ende vom Lied war, dass es jetzt so weitergeht. Es ist unverständlich, dass der Bürgermeister unbedingt einen Rechtsanwalt haben möchte, um eben dann ein Rechtsanwaltsbüro, wie gesagt, zu beauftragen zur Prüfung der Beanstandung. Das würde ja heißen, dass man irgendwann dann auch den Klageweg mit dem Landkreis eingeht, während eigentlich die Mehrheit der Gemeindevertretung sagt, also warum macht ihr das nicht einfach? Die haben doch haarklein aufgelistet, was ihr bringen müsst. Und wo ist jetzt das Problem, dass man das nicht möchte? Der Bürgermeister hat eben ein merkwürdiges Rechtsempfinden, was verwaltungsrechtlich eigentlich nicht haltbar ist. Aber gut, die Mehrheit der Gemeindevertretung hat mit von 16 Anwesenden mit 15 Nein-Stimmen eben gesagt, nein, wir werden nicht einen Rechtsanwalt beauftragen. Du, lieber Bürgermeister, bist in der Verpflichtung, deine Unterlagen jetzt beizubringen. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du ein Problem mit deinem Dienstherrn. Dann gibt es nämlich den Weg des Disziplinarverfahrens. Aber jetzt warten wir mal ab, wie die Sache sich weiterentwickelt. Was nicht sein kann, ist natürlich, dass man versucht, die Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht ja medial unter Feuer zu nehmen, nur weil man selber seine Arbeit nicht macht. Das ist schlechter Stil, aber daran sind wir leider inzwischen in Großbären ja schon gewöhnt. Bum, 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 anderes Thema. Und es gab in dieser Woche eine Sitzung der Gemeindevertretung, wie immer am Monatsende. Die hatte es diesbezüglich in sich. Es gab durchaus von Seiten der Verwaltung einiges zu hören, nämlich dass zum Beispiel die Bänke in Diedersdorf inzwischen geliefert sind und so ein paar andere wichtige Informationen. Erschreckend waren vielmehr der Tagesordnungspunkt, der danach dann kam. Das war einerseits die Information der Verwaltung. Dort wurde so ein bisschen berichtet, was so passiert ist. Aber gleichzeitig wurde dann eben nochmal die sogenannten Haushalts-, also die Berichte von nach gemäß kommunaler Haushalts- und Kassenverordnung übergeben. Das ist einerseits der Haushaltsabschluss 2022 und der erstes Halbjahr 2023. Als Tischvorlage, zumindest der Halbjahresbericht. Was dann natürlich führt, dass man sich den anguckt. Das sind 13 Seiten mit viel Zahlenwerk, wo man dann schon sagen muss, gut, das kann ich jetzt so gar nicht kontrollieren. Das ist das Ärgerliche. Und das muss man auch dazu sagen, es ist eigentlich ein Halbjahresbericht. Das heißt, zwischen Januar bis Ende Juni wäre für mich das halbe Jahr. Der ist jetzt so, dass er zwischen ist Januar und September 23 ist, also ein Dreivierteljahr. Gut, mit solchen kleinen profanen Fehlern, da regt man sich ja schon gar nicht mehr auf. Es ist eben nur ärgerlich, dass den jetzt wieder keiner prüfen konnte. Das heißt, man hat eine Unterlage bekommen und wenn man jetzt Fragen hat, dann gehen die erst in der nächsten Sitzung beziehungsweise im nächsten Wirtschafts- und Finanzausschuss und kann da nachfragen. Das Belastende diesmal war sicherlich, dass wir wieder offene Anfragen haben. Und da wird dann häufig, das hatten wir ja im letzten Podcast schon mal kurz erwähnt, dass einige ja es nicht verstehen, dass so viele Anfragen da sind. Wir hatten 19 offene Anfragen, die sich in den letzten Monaten gesammelt haben. Und Ralf Pechners-Löwendorf von der CDU-FDP-Fraktion hat es auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, er kann es gar nicht verstehen, warum, wenn eigentlich die Geschäftsordnung Folgendes sagt, jede Frage, die in dem Ausschuss nicht beantwortet werden kann, kann dann im darauf folgenden Ausschuss bitte schriftlich beantwortet werden. Und das funktioniert in einigen Ausschüssen, aber in der Gemeindevertretung funktioniert das leider nicht. Und dann bleibt die Frage eben stehen und man nimmt sie auf den Zettel, wo offene Fragen stehen. Und diese 19 Fragen, die Beantwortung dieser 19 Fragen plus Einwohnerfragestunde plus Anfragen der Gemeindevertreter, die ja dann auch nochmal dazukommen, also von den Einwohnern wie von den Gemeindevertretern, führt dazu, dass es alleine schon bis zu diesem Zeitpunkt fast 2 Stunden dauerte. Also das heißt, die Gemeindevertretung startet um 19 Uhr und um 21 Uhr ist man dann überhaupt erstmal zu den Beschlussvorlagen gekommen. Und dann wusste man schon, dass man sich sputen muss, dass die Diskussionen schon ein Stück weit abgewürgt werden müssen, weil man im nicht öffentlichen Teil wieder Personal einstellen möchte. Das führt dazu, dass man sich im öffentlichen Teil natürlich etwas Tempo vorgibt, was dann eigentlich zu Lasten einer möglichen politischen Diskussion führt. Die vielen Fragen, da geht es dann auch um so grundsätzliche Dinge, wie die eigentlich die Gemeinde ihre Ausgaben finanziert hat für freiwillige Ausgaben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, die wir ja zu Beginn des Jahres hatten. Da gibt es durchaus Aussagen, die sind sehr kritisch zu sehen und werden sicherlich auch noch wahrscheinlich dann irgendwann mal ein Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, der dann den Haushalt der Gemeinde prüft, sicherlich auch noch mal beschäftigen. Nicht jetzt, sondern dann, wenn es dann soweit ist. Was eine Frage ist, die in der Einwohnerfragestunde wie bei den offenen Fragen waren, sind die kaputten Lampen, die wir auf dem Kunstrasenplatz haben. Dort gehen im Endeffekt nur 4 und das sind immer sehr unterschiedliche 4. Und obwohl das jetzt seit über einem halben Jahr bekannt ist und seit über einem halben Jahr regelmäßig angesprochen wird, passiert jetzt eins, die dunkle Jahreszeit beginnt und wenn die Flutlichtanlage eben nicht funktioniert, dann kann man da eben auch nicht trainieren, geschweige denn Spiele ausrichten. Das ist ärgerlich. Man hat gesagt, die Lampen zu erneuern würde knapp 40.000 Euro kosten. Das nimmt man jetzt in einen möglichen Haushalt 2024. Rein theoretisch hat die Gemeinde vor, noch einen Nachtragshaushalt zu machen für das Jahr 2023. Erstmal könnte man es da reinnehmen oder man guckt, wo man das Geld aus dem laufenden Haushalt nimmt, weil jetzt schon klar ist, dass wir nicht alle Projekte, die in 2023 geplant sind, dass diese auch umgesetzt werden können. Das ist ja leider häufig so, wenn der Haushalt sehr spät kommt, dann rennen alle nur hinterher, um den Zeitverlust in irgendeiner Art und Weise wieder aufzufangen. Und es hat eben nicht funktioniert. Ärgerlich ist, dass viele Fragen nicht wirklich geklärt werden konnten, weil wieder mal dann, man stellt eine Frage und obwohl diese Frage schon, wie gesagt, in den vorherigen Sitzungen ja gestellt wurde, das sind ja dann nur Kontrollen, gab es dann auch wieder keine Antwort. Das ist etwas, was zunehmend frustrierend ist und auch bei vielen Zuschauern inzwischen auch gegenüber der Verwaltung negative Reaktionen auslöst. Und sicherlich auch zu Recht, weil das hätte man sich alles sparen können, wenn man vorher schon die Fragen zumindest so beantwortet, dass sie eben nicht mehr gestellt werden. Es gab dann in der Einwohnerfragestunde neben dem Thema Lampen für den Hockeyplatz gab es auch das Problem, dass die Maten am Sportplatz, aber natürlich auch in der Gemeinde jetzt endlich mal wieder stattgefunden haben, aber einige eben nach wie vor, da geht man dann mehr rüber, aber das Unkraut wuchert ja trotzdem schon durch die Straßenränder teilweise durch. Da ist es dann eben irgendwann auch an der Zeit, dass man das eigentlich wegmachen muss, bevor dann dort irgendwelche Schäden am Belag und so stattfinden. Aber gut, es ist eben zunehmend ärgerlich. Es gab wieder einige kontroverse Themen. Hierzu zählen auch Themen, die uns immer wieder beschäftigen, nämlich dass die Reinigung der kommunalen Gebäude nicht so gut läuft, wie sie laufen sollte. Da gab es dann sofort die Nachfrage, ja, es wird kontrolliert. Okay, durch wen? Ja, durch der Bereich Gebäudemanagement. Und wie häufig führt das dann zu einer Reduzierung der Rechnung? Wenn die Leistung nicht erbracht wurde, ist das ja eine Möglichkeit. Das konnte dann wieder keiner beantworten. Ärgerlich ist, dass auch eine Stelle im Jugendclub Diedersdorf immer noch nicht besetzt ist. Hier hat der Bürgermeister mitgeteilt, es gibt keinen neuen Sachstand. Das ist umso ärgerlicher, weil der Antrag auf eine Personalstelle im Jugendclub Diedersdorf dazu geführt hat, beziehungsweise dazu führen soll, den Jugendclub auch langfristig zu stabilisieren. Die Anzahl der Ehrenamtlichen, die das machen, weil der Jugendclub in Diedersdorf wird rein ehrenamtlich betrieben, hat eher abgenommen. Es ist zunehmend schwieriger, die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten. Und deswegen hatte man die Hoffnung, dass man da eine Stelle bekommt, eine 520-Euro-Stelle. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es geht ja auch nicht um viele Stunden, sondern es geht um ein paar Stunden. Und man hatte die Hoffnung, dass da was passiert, aber irgendwie kommt man da nicht weiter. Das Ärgerliche ist auch, ich glaube, es gibt auch keine Förderung mehr. Also jetzt muss es die Gemeinde komplett bezahlen. Hätte man ein bisschen früher reagiert, hätte man wahrscheinlich Förderung aus dem zuständigen Ministerium nach der Corona-Zeit sicherlich auch erzielen können. Es gab dann eine interessante Information zum Busbahnhof. Der wird demnächst Ende Oktober, da ist man noch nicht sicher, ob am 25.10. oder 28.10. glaube ich, wann die Öffnung stattfinden soll. Und eine Frage, die man dann jetzt auch prüft, ist, ob die Ortsbeiräte im Ortsteil Diedersdorf, der jetzt sehr stabil bei über 1.000 Einwohner ist, ob man dort nicht zukünftig anstelle von 3 Ortsbeiräten dann vielleicht 5 haben möchte. Das ist jetzt erstmal in der Diskussion, das wird man jetzt prüfen. Gut. Ärgerlich ist sicherlich auch, dass die Stele, die die Gemeinde im, ich glaube, letzten Jahr installiert hat, um den an das Gedenken des Zugunglückes in der Gemarkung Großbären zu gedenken, wohl beschädigt worden ist. Da muss man jetzt auch schauen, wie es da weitergeht. Das waren alles nur die Fragen und das hat, wie gesagt, schon ewig gedauert. Dann ging es um den Beitritt zum Zweckverband Digitale Kommune. Ja, die Gemeinde Großbären ist beigetreten, auch wenn auch hier wieder wichtige Unterlagen natürlich fehlten. Inzwischen ist die Gemeindevertretung schon so trainiert, dass man eben auch Entscheidungen trifft, auch wenn wichtige Unterlagen nicht vorrätig sind, beziehungsweise die Gemeinde Großbären, die Gemeindeverwaltung, respektive der Bürgermeister, es nicht geschafft hat, in 14 Tagen ein kleines Papier noch dazu zu zaubern. Gut. Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung der Stellplatzsatzung ist durchgegangen. Die Beschaffung von 13 Solarleuchten und 2 Solarpollern ist durchgegangen. Dann gab es eine, ja, nennen wir es mal interne Umbesetzung. Die CDU-FDP-Fraktion hat einige sachkundige Einwohner abberufen und berufen. Das ist ja ein Akt, der ohne Diskussion im Regelfall erfolgt, weil das einfach zum demokratischen Spiel dazugehört, dass man jeder Partei das Recht zubilligt, ihre Kandidaten frei zu wählen. Da gibt es dann auch keine Diskussion. Ich kann mich jetzt eigentlich nie an den letzten Jahren an Diskussionen erinnern. Es gäbe eine Diskussion, wenn da wirklich eine Person auftauchen würde, die, wo sich eine Mehrheit gegen stellen würde, dann wäre die Fraktion, die die Person vorgeschlagen hat, gut beraten, eine andere Person zu benennen. Ne? Das ist dann eben so. Dann sollte es eigentlich geben, die Beschlussfassung zur Erteilung von Zuwendungen. Das ist jetzt erneut in den Kulturausschuss verwiesen worden, weil es dann doch wieder Fragen gab. Und dann gab es eben zum Thema Beanstandung, wollte der Bürgermeister unbedingt ein Rechtsanwaltbüro beauftragen. Zum Thema Beanstandung haben wir ja hier im Podcast schon ein bisschen was gesagt. Das hat eben nicht geklappt. Und es gab jetzt dann auch noch den offiziellen Startschluss, das sogenannte Interessenbekundungsverfahren der Trägerschaft für die Kindertagesstätte Löwenzahn in unserer schönen Gemeinde. Ist auch einstimmig mit einer Enthaltung so beschlossen worden. Dann hat sich an diesem Punkt der nicht öffentliche Teil angeschlossen, indem wir 3 Mitarbeiter eingestellt haben. Einen im Bereich Kindertagesstätten, einen im Bereich Sicherheit und Ordnung und ein IT, ja, ich will nicht sagen IT-Menschen, sondern Administrator für Informationstechnologien. Und alles andere muss man dann sehen, wie es dann weitergeht. Insgesamt eine sehr lange, über die normale Zeit hinausgehen. Normalerweise ist es so, dass nach 22 Uhr kein Tagesordnungspunkt mehr aufgerufen wird, aber wir hatten dann nur noch 2. Das war so ein bisschen nochmal Anfragen im nicht öffentlichen Teil und die Genehmigung des Urlaubs des Bürgermeisters. Und die haben wir dann noch beschlossen. Und dann endete auch um 22.15 Uhr die Sitzung. Man sah durchaus allen an, dass auch diese Sitzung Spuren hinterlassen hat, weil es natürlich ja ein inzwischen eintrainiertes Verhalten ist, dass wir, wie gesagt, ärgerlicherweise die komplette Gemeindevertretung erst den Punkt Protokollkontrolle, ich will nicht sagen, über sich ergehen lassen will, weil das sind ja alles Fragen, die mal gestellt wurden, aber diese Fragen sind eben nicht oder nicht beantwortet worden, beziehungsweise dann heißt es immer, haben wir keinen neuen Sachstand, wissen wir nicht, wir nehmen das nochmal mit. Das alles ist natürlich unbefriedigend, zumal diese Fragen, wie gesagt, im Vorfeld lange, lange bekannt waren. Aber gut, das ist dann leider so, auch das gehört dazu. Man hat gesehen, alle waren erschöpft, alle wollten nach Hause, was man dann auch getan hat. Bum, 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 anderes Thema. So, das war's schon wieder, auch für heute. Auch diese Sendung endet irgendwann. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbärenzeit. Wenn ihr natürlich Fragen habt, Anregungen habt, dann wisst ihr, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail unter info@großbärenzeit.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Bleibt bis dahin gesund, genießt die Zeit und habt ein wenig Spaß am Wochenende. Ansonsten wünscht euch das gesamte Team natürlich eine ruhige Zeit und ich als Sprecher im Besonderen, bleibt uns gewogen, ne? Haltet euch wacker, alles wird gut. In diesem Sinne, viel Spaß und bis bald, euer Dirk Steinhausen.